In der alten abendländischen Geschichte hieß Irland die Insel der Heiligen und Gelehrten. Einige Spuren weisen auf eine frühe Verbindung zu Ägypten und Syrien hin. Von Gallien und Britannien her wird das heidnische Irland dem Christentum eröffnet. Patrick wird der Heilige Irlands. Er kann schreiben, die Söhne der Iren und die Töchter der Könige sind Mönche und Bräute Christi geworden. Das war in der Mitte des 5. Jahrhunderts. Die Insel der Heiligen und Gelehrten hat dem nördlichen Europa das Christentum gebracht. Ermenich, im 9. Jahrhundert Mönch von St. Gallen, sagt: Ich glaube, wir dürfen nicht schweigen von der Insel Irland, die zwischen Spanien und Britannien liegt. Denn von dort ist uns ein Strahl großen Lichtes gekommen.
Der Krieg in Irland lässt zweifeln, ob die Sache mit der Insel der Heiligen und Gelehrten je gestimmt haben kann. Wo früh das Christentum blühte, kämpfen Menschen um ihre primitivsten Rechte. Eine protestantische Gesellschaft will ihnen diese Rechte nicht geben, weil sie Angst hat vor der zahlenmäßigen Macht der katholischen Kirche. Christen hüben und drüben schließen sich unbarmherzig voneinander ab. Christen organisieren sich in Gruppen, um ihre ungerechten Privilegien nicht aufgeben zu müssen. Der junge Protestant, der in den Oranierorden eintritt, legt dieses Versprechen ab.
Er soll die heiligen Schriften ehren, sie gewissenhaft studieren und sie zur Regel seines Glaubens und Handelns machen. Er soll die protestantische Religion wertschätzen, aufrechterhalten und verteidigen und außerdem gewissenhaft danach streben und sich dafür einsetzen, ihre Lehre und Regeln auszubreiten. Er soll sich mit Eifer den verhängnisvollen Irrtümern und Lehren der Kirche von Rom widersetzen und peinlich vermeiden, durch seine Gegenwart oder in anderer Weise irgendeinen Akt oder irgendeine Zeremonie papistischen Gottesdienstes zu unterstützen. Er soll mit allen gesetzlichen Mitteln dem Einfluss jener Kirche, ihren Übergriffen und der Ausdehnung ihrer Macht widerstehen, sich aber gleichzeitig aller lieblosen Worte, Handlungen oder Gefühle gegenüber seinen römisch-katholischen Brüdern enthalten.
Die Mauern, die man im Namen Jesu aufgerichtet hat, sind unübersteigbar geworden.
Die katholische Bevölkerungsgruppe, mit einem Drittel der Bewohner gar keine Minderheit mehr, hat resigniert. Es fehlt an Wohnungen, die Männer sind arbeitslos, die Kinder wachsen im katholischen Ghetto auf. Der Schritt zur verzweifelten Gewaltanwendung ist kurz. Aber Terror und Töten führen nicht zu bürgerlicher Gleichheit. Wer sagt, für jeden toten Iren ein toter englischer Soldat, hat vergessen, was Hoffnung sein kann. Der Freiheitskampf der Iren wurde zu Beginn unseres Jahrhunderts aus dem Untergrund geführt. Der Erste Weltkrieg gab den nationaldenkenden irischen Republikanern die Gelegenheit, gegen England loszuschlagen. Am Ostermontag des Jahres 1916, am 24. April, brach der bewaffnete Kampf aus. In Dublin wurde die Republik ausgerufen. James Connolly besetzte mit einer Gruppe das Hauptpostamt in der O'Connell Street. Man hisste die republikanische Fahne grün-weiß-orange. Patrick Henry Pierce, ein Führer des Aufstandes, verlas öffentlich die Proklamation der provisorischen Regierung der irischen Republik.
Die provisorische Regierung der irischen Republik an das Volk von Irland. Irische Männer und Frauen. Im Namen Gottes und der verstorbenen Generationen, von denen es seine alte Tradition des Nationseins empfängt, sammelt Irland durch uns seine Kinder zu seinen Fahnen und streikt für seine Freiheit. Nachdem es seine Männer durch seine geheime revolutionäre Organisation, die Irish Republican Brotherhood, und durch seine offiziellen militärischen Organisationen, die Irish Volunteers und die Irish Citizen Army, organisiert und ausgebildet, nachdem es seine Disziplin geduldig vervollkommnet und entschlossen auf den richtigen Moment gewartet hat, sie zu enthüllen, ergreift Irland jetzt diesen Moment und streikt mit Unterstützung seiner Kinder in Amerika und mit der Hilfe tapferer Verbündeter in Europa im vollen Vertrauen auf den Sieg, indem es sich jedoch zuallererst auf seine eigene Kraft verlässt. Wir erklären das Recht des Volkes von Irland auf das Eigentum an Irland, auf die uneingeschränkte Kontrolle des irischen Schicksals und auf seine Souveränität und Unverletzlichkeit. Die lange Usurpation dieses Rechtes durch ein ausländisches Volk und eine ausländische Regierung hat dieses Recht nicht ausgelöscht. Doch kann es jemals ausgelöscht werden, außer durch die Vernichtung des irischen Volkes. In jeder Generation hat das irische Volk sein Recht auf nationale Freiheit und Souveränität bekräftigt. Während der letzten 300 Jahre hat es dieses Recht 6-mal in Waffen bekräftigt. Indem wir auf diesem fundamentalen Recht stehen und es erneut vor dem Angesicht der Welt in Waffen bekräftigen, proklamieren wir hiermit die irische Republik als einen souveränen, unabhängigen Staat. Und wir geloben unser Leben und das Leben unserer Waffenbrüder der Sache seiner Freiheit, seiner Wohlfahrt und seiner Erhöhung unter den Nationen. Die irische Republik ist dazu berechtigt und beansprucht hiermit die Untertanentreue jedes Iren und jeder Irin. Die Republik garantiert religiöse und bürgerliche Freiheit, gleiche Rechte und gleiche Chancen für alle ihre Bürger und erklärt ihre Absicht, das Glück und den Wohlstand für die ganze Nation und alle ihre Teile zu bewirken, indem sie alle Kinder der Nation gleich behandelt und damit die Unterschiede, die eine fremde Regierung sorgfältig gepflegt hat, aufgibt, weil sie in der Vergangenheit eine Minderheit von der Mehrheit trennten. Bis unsere Waffen den richtigen Moment für die Einsetzung einer dauernden Nationalregierung, die für das ganze Volk von Irland repräsentativ ist und von allen Männern und Frauen gewählt wird, herbeigeführt haben, wird die provisorische Regierung, die hiermit konstituiert wird, die zivilen und militärischen Angelegenheiten der Republik stellvertretend für das Volk ausüben. Wir überantworten die Sache der irischen Republik dem Schutze des allerhöchsten Gottes, dessen Segen wir für unsere Waffen erbitten, und wir beten, dass niemand, der dieser Sache dient, sie durch Feigheit, Unmenschlichkeit oder Raub entehrt. In dieser höchsten Stunde muss sich die irische Nation durch ihre Tapferkeit und Disziplin und durch die Bereitschaft ihrer Kinder, sich für das gemeinsame Wohl zu opfern, der erhabenen Bestimmung, zu der sie berufen ist, würdig erweisen. Unterzeichnet im Namen der provisorischen Regierung Thomas J. Clark, Sean McDiarmada, Thomas McDonough, P.H. Pierce, Eamon Kent, James Connolly, Joseph Plunkett.
Schon am 6. Tag, am Samstag nach Ostern, brach der Aufstand zusammen. Die britischen Truppen hatten über die schlecht ausgerüsteten und von der Bevölkerung kaum unterstützten Aufständischen gesiegt. Zwischen dem 3. und 12. Mai 1916 wurden 15 Männer zum Tode verurteilt und hingerichtet. Unter ihnen die 7 Unterzeichner der Proklamation der irischen Republik. Aus den Getöteten wurden die neuen Helden der irischen Nation.
William Butler Yeats stellt den Tod der politischen Märtyrer des Osteraufstandes von 1916 in seinem klagenden Gedicht The Rose Tree, der Rosenstock, dar.
Irland ist der Rosenstock, der zu vertrocknen droht. Connolly sagt:
Nur Wasser ist nötig, um ihn erneut grün und groß werden zu lassen.
Wo nehmen wir das Wasser her? Fragt Pierce.
Connolly: Nur unser eigenes rotes Blut kann den Rosenstock wieder erstehen lassen.
Oh, words are lightly spoken, said Pierce to Connolly. Maybe a breath of politic words has withered our rose tree, or maybe but a wind that blows across the bitter sea. It needs to be but watered, James Connolly replied, to make the green come out again and spread on every side, and shake the blossom from the bud, to be the garden's pride. But where can we draw water, said Pierce to Connolly, when all the wells are parched away? Oh, plain as plain can be, there is nothing but our own red blood can make a right rose tree.
Der irische Konflikt hat viele Gesichter und spielt sich auf vielen Ebenen ab. Er ist mit einer Wurzel ein religiös-konfessioneller Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten. Er ist ein politisch-nationalistischer Konflikt zwischen Großbritannien und Irland. Er ist ein sozialer Konflikt zwischen Reich und Arm, zwischen Privilegierten und Diskriminierten, sodass nicht ohne Grund von einem Klassenkampf in Irland gesprochen wird.
Der Bereich, in dem sich dieser vielschichtige Konflikt mit unverhüllter Unmittelbarkeit ausdrückt, sind die Lieder der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Die Lieder jeder Gruppe, der Orangisten und der Katholiken, die Lieder der Irish Republican Army, kurz IRA genannt, und der protestantischen Extremisten wiederholen den Konflikt in seiner konfessionalistischen, nationalistischen, republikanischen, sozialistischen und pro-britischen Dimension. Oftmals treten durch die Vermittlung des Liedes die Gefühle des Hasses, des Neides, der Resignation, aber auch der Überheblichkeit, des Gruppenstolzes und der Brutalität klarer in den Vordergrund als in rationalisierten politischen Reden, Erklärungen und Dokumenten.
Die Lieder der republikanischen Gruppen reflektierten oft die historischen Bemühungen, sich von der Herrschaft der englischen Krone zu befreien. Die Darstellung des Verlaufs und der Zerschlagung der häufig aufflackernden Aufstände bot immer wieder die Gelegenheit, die beteiligten Männer als Helden und Märtyrer der irischen Nation zu zeichnen. Die nationalistischen Gefühle und die antibritischen Affekte der katholischen Iren kanalisieren sich so in diesen Liedern.
Das folgende Lied besingt Sir Roger Casement, der im Ersten Weltkrieg in Verhandlungen mit der deutschen Botschaft in den Vereinigten Staaten und in direkten Gesprächen in Berlin die Unterstützung der Deutschen für einen irischen Aufstand suchte. Die deutsche Seite kam, teilweise erzwungen durch die Beherrschung des Kanals durch England, dieser Möglichkeit, im Rücken Englands eine neue Front zu eröffnen, nur zögernd nach. Am Karfreitag des Jahres 1916, also 3 Tage vor dem Aufstand des Ostermontags, kommt ein deutsches Schiff vor die südwestirische Küste, um eine Ladung von Gewehren und Munition zu entladen. Sir Roger Casement will mit der Ladung von Bord gehen, fällt aber kurz darauf in die Hände englischer Truppen. Der Osteraufstand bleibt ohne Nachschub an Waffen und einer seiner Führer ist gefangen, ehe die Rebellen losschlagen können.
Was on Good Friday morning, all in the month of May, a German ship was signaling beyond there in the bay. We've 20,000 rifles already far to land, but no answering signal did come from the lonely Bannerstrand. No signal answers from the shore, Sir Roger sadly said. No comrade here to welcome me. Alas, they must be dead. But I must do my duty, and at once I mean to land. So in a boat he pulled ashore.
Sir Roger Casement, wegen seiner Verdienste für die englische Krone früher geadelt, wird als Gefangener nach London geschafft, wo er am 3. August 1916 wegen Hochverrats hingerichtet wird.
They took Sir Roger prisoner and they sailed for London town. And in the tar they laid him as a traitor to the crown. Said he, I am no traitor, but his trial he had to stand for bringing German rifles to the lonely Bannerstrand. Was in an English prison that they left.
Aus Roger Casement hat die irische Legendenbildung einen Helden gemacht. Aus dem Gescheiterten einen Märtyrer, auf den sich fortan die Hoffnung auf Freiheit vom englischen Joch konzentrieren kann.
He's buried in a prison yard, far from his native land. And the wild waves sing his requiem on the lonely Bannerstrand.
James Connolly ist ein anderes Beispiel für die Personalisierung des irischen Konflikts auf einen politischen Märtyrer. Connolly, der Führer der irischen Transport- und Arbeitergewerkschaft und der militärische Kommandant der illegalen republikanischen Streitkräfte, ist der Vermittler des marxistischen Gedankenguts nach Irland. Bei allen linksorientierten Gruppen wird er als der Vater des irischen Sozialismus in hohen Ehren gehalten. Sein Einfluss bestimmt in allen Punkten das politische Programm der sozialistischen Partei Sinn Féin und der mit ihr verbundenen Irish Republican Army, der katholisch-irischen Terrororganisation, die die bewaffneten Auseinandersetzungen in Nordirland seit dem Unabhängigkeitskampf am Anfang der 20er Jahre unmittelbar zu verantworten hat.
James Connolly war einer der Führer des Osteraufstandes von 1916 und zugleich Unterzeichner der Proklamation der Irischen Republik. Er wurde bei der Niederschlagung des Osteraufstandes gefangen genommen und am 12. Mai 1916 in Dublin erschossen. Im Lied wird er zum tapferen Soldaten Irlands, der im Gefängnis Kilmainham zur Exekution geführt wird.
Der nationale Feind England wird verflucht. Gottes Fluch auf dich, England, du grausames Ungetüm. Deine Taten würden die Teufel in der Hölle beschämen. Im Grab des irischen Rebellen James Connolly blühen keine Blumen, dort wächst nur der Klee, das Symbol der irischen Nation. Der Tod Connollys wird vergegenwärtigt als Vermächtnis für den Terrorkampf der IRA, die in seinem Sinn England aus Irland vertreiben will. Die Stimme von James Connolly ruft: No surrender, kein Aufgeben.
Die Lieder des anti-britischen Kampfes in Irland sind voll von Pathos. Die getöteten Helden werden zu Heiligen der Nation hochstilisiert. Es vollzieht sich eine enge Verbindung von religiösen und nationalistischen Motiven. Der Kampf gegen England ist eine Verpflichtung, der sich der Ire kaum entziehen kann, ohne in die Rolle des Verräters der nationalen Ziele hineinzugeraten. Aus diesem Grund entzieht sich der irische Konflikt auch allen unbesonnenen und auf kurze Zeit gezielten Lösungsversuchen. Ein Konflikt, der sich aus dem seit Jahrhunderten angestauten Hass gegen England nährt und durch einen Rückblick in die jüngste Geschichte Irlands immer neu zum Leben erwecken lässt, erfordert vollkommen neue Programme auf politischem, sozialen und kirchlichem Gebiet, Programme, die den traditionellen Methoden widersprechen und sie überwinden müssen.
Die Lieder der Protestanten, die in Nordirland gesungen werden, greifen oft auf die geschichtlichen Zusammenhänge des 17. und 18. Jahrhunderts zurück. Auch in diesen Liedern lebt die Geschichte der eigenen Gruppe in einer Weise fort, dass die jeweilige Gegenwart nur von diesen geschichtlichen Ereignissen her gesehen werden kann. Die Gegensätze der Vergangenheit sind in der Erinnerung der Lieder aufgespeichert. Und indem man sich völlig mit den erzählten Taten und ihren Helden identifiziert, sondert man sich kollektiv von der katholischen Bevölkerungsgruppe ab.
Die Lieder der Protestanten sind vor allem im Umkreis des Orange Order entstanden. Der Orange Order wurde als eine bruderschaftlich organisierte Bewegung im Jahre 1795 gegründet, nachdem eine Gruppe von Katholiken in der Nähe von Armagh einen Aufstand versucht hatte, den eine protestantische Bürgerwehr aus der gleichen Gegend sofort niederschlug. Zur Vermeidung ähnlicher Zwischenfälle, welche die äußere Ordnung in den protestantischen Wohngegenden des Landes erschüttern konnten, entstanden an vielen Orten Orange Lodges, also Logen, in denen sich die protestantischen Männer zum Selbstschutz gegen jedwelche Angriffe zusammenschlossen.
Indem man sich zunehmend als die wahren Verteidiger der protestantischen Freiheit in Irland verstand, gewann der Orange Order zu seiner militärischen Funktion auch den Charakter eines streng konfessionellen Gesinnungsverbandes, der sich von allem Katholischen rigoros abgrenzte. Durch das 19. Jahrhundert hindurch wuchs der Orange Order zu der einflussreichen Größe heran, die ihn zum Garanten der politischen, sozialen und konfessionalistischen Sonderinteressen der Protestanten, vor allem derer, die im Bereich des heutigen Nordirland leben, werden ließ.
Der Orange Order ist aber nicht der einzige protestantische Gesinnungs- und Verteidigungsverband. In und um Londonderry sind die Apprentice Boys of Derry, die Lehrlinge von Derry, die populärste protestantische Gruppe. Die Apprentice Boys of Derry führen ihren Ursprung auf die Belagerung Londonderrys im Jahre 1689 durch ein katholisches Heer zurück. Die belagerte Stadt stand vor dem Zwang, sich zu ergeben, als die Lehrlinge der Stadt die Tore besetzten und die Bürger vor der Übergabe abhielten. Nach 105 Tagen der Belagerung wurde die Stadt durch ein protestantisches Heer entsetzt und die 30.000 nach Londonderry geflohenen irischen Protestanten waren frei. Das folgende Lied, Derry's Waltz, vergegenwärtigt die Geschichte dieser Belagerung.
Derry's Waltz verarbeitet den Ruf No Surrender. Dieser Kampfruf entstand während der Verteidigung der Stadt Londonderry und wurde bis heute zur stereotypen Formel für den protestantischen Widerstand gegen den irischen Unabhängigkeitsanspruch. Man findet die Formel in den protestantischen Wohngebieten von Belfast und Londonderry als Parole und Reizwort an die Hauswände gepinselt. No Surrender wird genauso in den Kneipen gegrölt, wie es häufig in der orangistischen und loyalistischen Literatur benutzt wird. No Surrender, zu übersetzen mit keine Übergabe, kein Aufgeben, wird aber auch, wie in dem Lied John Connolly, von den irischen Republikanern zum Ausdruck ihres Kampfwillens verwandt. So kann man die Parole auch in den katholischen Ghettos von Nordirland lesen. Das No Surrender ist die Zuspitzung des irischen Konflikts auf eine Formel. Und es ist beispielhaft für die konservierte Unwiderruflichkeit, mit der die Fronten des 17. Jahrhunderts sich im Bewusstsein beider Bevölkerungsgruppen eingegraben haben.